Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge gibt es an mehreren Stellen explizite Beschreibungen von Gewalt und Rassismus.
Und hier kam von Bahnhof und die Straße hier war alles gesperrt mit der Polizei. Also
das ist Januario, Pablos Vater. Ihr kennt ihn schon aus der letzten Folge.
Jugendliche und ich habe gesagt, dass sie, wir darf gar nicht hier rüber. Warum? Es gibt die Theater und wir haben gesehen, dass sie sind Nazis.
Januario erzählt von der Nacht des 24. November 1990 in Eberswalde. Er und ein paar seiner Kollegen wollen damals nach der Spätschicht zurück in ihr Wohnheim, in dem die afrikanischen VertragsarbeiterInnen untergebracht sind. Aber die Straße ist versperrt. Polizei ist da. Und Massen an Neonazis.
Wir haben uns da versteckt. Die Neonazis waren sie von der Kurve bis fast hier.
Wie viele waren das ungefähr?
Mehr als 100, 50, keine Ahnung.
Was in dieser Nacht in Eberswalde passierte, ist durch einen späteren Gerichtsprozess und Berichte von AugenzeugInnen gut dokumentiert. Seit dem frühen Abend ist eine Gruppe von 50 bis 60, größtenteils jungen Männern in der Stadt unterwegs. Viele von ihnen sind augenscheinlich rechtsextreme Skinheads. Laut den Berichten grölen sie Neonazi-Parolen und sind bewaffnet mit Baseballschlägern und Zaunlatten. Ihr Ziel ist der Hüttengasthof. Damals eines der wenigen Lokale in Eberswalde, in denen die VertragsarbeiterInnen nicht unerwünscht sind. Die Polizei weiß offenbar Bescheid über den rechten Mob, denn sie rät dem Wirt kurz nach Mitternacht, sein Lokal zu schließen. Der Wirt folgt dem Rat und kurz darauf verlassen drei schwarze Männer und zwei weiße Frauen das Lokal. Sie laufen den Neonazis quasi direkt in die Arme. Aus einiger Entfernung beobachtet Januario, was auf der Straße passiert.
Die beiden Mosambikaner und der Madeo haben sie richtig schwer gefasst, also die ganze Zeit verprügelt, bis hier und der Polizei stand an der Kurve.
Die Neonazis prügeln auf die Gruppe ein, erinnert er sich. Die zwei Frauen können fliehen, auch zwei der Männer, beide Mosambikaner, entkommen verletzt dem Mob. Der dritte Mann, ein Angolaner namens Amadeo Antonio, versucht ebenfalls zu flüchten, wird aber von einem Teil der Neonazis verfolgt und schließlich eingeholt. AugenzeugInnen berichten, dass sie brutal weiter auf ihn eintreten, auch als er schon auf dem Boden liegt.
Und wir haben etwas gehört, hurra, hurra, was ist tot? Er ist tot.
Amadeo Antonio Chiova, diesen Namen kennt ihr vielleicht. Er ist genau wie Januario 1987 als Vertragsarbeiter aus Angola nach Eberswalde gekommen. Die beiden haben sich gekannt, sie haben im gleichen Wohnheim gewohnt. Am 6. Dezember 1990, zwei Wochen nach dem Überfall, ist Amadeo Antonio Chiova an seinen Verletzungen gestorben. Er wurde von Neonazis aus rassistischen Motiven zu Tode geprügelt. Die fünf Haupttäter wurden zu Haftstrafen von bis zu 4 Jahren verurteilt, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Weil man nicht nachweisen konnte, wer genau für die tödlichen Schläge und Tritte verantwortlich war, wurde das Verbrechen nicht als Mord oder Totschlag eingestuft. Es hat Strafanzeigen gegen 21 weitere Männer und Frauen gegeben, aber alle blieben folgenlos. Auch hier, weil man nicht zuordnen konnte, wer wie wann wo genau zugeschlagen hat. Laut Gericht haben 3 PolizistInnen in Zivil die Tat sogar beobachtet, sind aber nicht eingeschritten. 20 weitere PolizistInnen, die ganz in der Nähe des Tatorts standen, hätten ebenfalls nicht eingegriffen. Gegen sie wurde später wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Anklage wurde jedoch nie erhoben. Amadeo Antonio Chiova wurde 28 Jahre alt.
Wie habt ihr euch dann gefühlt, so, weil ihr wusstet, okay, ein Bekannter von dir wurde gerade umgebracht von Neonazis? Wie waren danach die nächsten Tage für euch, Wochen?
Man hat sich ja kaum noch rausgetraut.
Man hat so ängstlich so gelaufen. Also jetzt muss ich ganz vorsichtig auf die Straße, wenn was passiert, muss ich mich verteidigen. Jetzt, weil da habe ich gesehen, dass Amadeo wurde ermordet, der Polizei hat gar nicht was gemacht.
In den letzten beiden Folgen dieses Podcasts haben wir Christian und Silke kennengelernt. Beide sind in ostdeutschen Kleinstädten aufgewachsen und haben ihre Jugend im Ausnahmezustand der Nachwendejahre verbracht. Beide haben Zuflucht gefunden in den Subkulturen, die damals geboomt haben. Christian in der rechtsextremen Skinhead-Szene. Silke in einer Gruppe von antifaschistischen Punks.
In dieser Folge hören wir eine ganz andere Perspektive auf diese Zeit. Wir hören von zwei jungen Menschen, die sich in der DDR kennengelernt, ineinander verliebt, eine Familie gegründet und von einer gemeinsamen Zukunft geträumt haben. Das Paar, das sind meine Eltern. Jana Kati Mulamba und Januario Antonio Mulemba. Ihnen ist es nie um die Wahl einer Subkultur gegangen, sondern um ihre Sicherheit, um ihre Familie, ums Überleben. Und sie sind nur eines von vielen Paaren, denen in der DDR ihre Liebe zueinander abgesprochen wurde und die im Osten der 90er Jahre ins Visier rechtsextremer Neonazis geraten sind. In dieser Folge erzählen sie ihre Geschichte.
Das ist Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 3, Augen zu und durch.
Du hast mich auch noch nie bei der Arbeit gesehen, Papa. Wie bei Arbeit?
Er ist jetzt im Dienst.
Das ist gerade meine Arbeit, was ich hier gerade mache.
Okay.
Und du denkst so, mach endlich mal was Vernünftiges.
Ich mache heute etwas, das für mich eher ungewöhnlich ist. Ich interviewe meine Eltern und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so viel über sie. Den Großteil meines Lebens bin ich nämlich ohne sie aufgewachsen und ein enges Verhältnis zu ihnen hatte ich in den vergangenen 15 Jahren auch nicht. Wenn es um die 90er ging, haben wir nur sehr selten über rechte Gewalt gesprochen. Und wenn, dann nie ausführlich. Ich habe mich schon immer gefragt, ob sie nicht wollten, dass meine Schwester und ich diesen rechten Terror mitbekommen oder haben sie nicht mit uns darüber gesprochen, weil sie es selbst verdrängen wollten. Ich weiß, dass meine Eltern in den 90er Jahren schreckliche Dinge erlebt haben. Dinge, die sie als Paar geprägt haben, Dinge, die uns als Familie geprägt haben und Dinge, die auch mein gesamtes Leben geprägt haben. Deshalb will ich heute mit ihnen sprechen.
Schnell, ich will den Kofferraum machen.
Du kannst ruhig noch ein Stück nach hinten. Ich will dich da vorne nicht zu sehr einklemmen. Wir haben noch Platz.
Ganz kurze Beine.
Wir quetschen uns zu dritt auf die Rückbank eines Autos und fahren dorthin zurück, wo für unsere Familie und ja auch für mich eigentlich alles angefangen hat. Meine Geburtsstadt Eberswalde. Eine knappe Autostunde nordöstlich von Berlin im wunderschönen Brandenburg. Immer wenn ich hier rausfahre, kommt mir dieser Song in den Kopf, den wir in der Schule rauf und runter gesungen haben.
Märkische Heide, märkischer Sand, sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland.
Wie ist es jetzt für euch, nach Eberswalde zu fahren?
Eberswalde ist halt, wenn ich nach Eberswalde fahre, habe ich immer irgendwie ein komisches, ein flaues Gefühl, so. Also nicht angenehm.
Warum?
Eberswalde war immer irgendwie grau, trist, hatte ich schon als Kind so empfunden.
Mhm. Man hat das Gefühl, das ist meine zweite Heimat. Und die Heimat hat dich vergessen.
Du sagst, Eberswalde hat dich vergessen?
Ja.
Mein Papa ist 1987 mit über 100 weiteren Vertragsarbeitern aus dem damals sozialistischen Angola nach Eberswalde in die DDR gekommen. Mittlerweile sind aber fast alle von ihnen weggezogen. Heute leben von den 100 Angolanern nur noch ganz wenige in Eberswalde.
Okay, das ist auch eine Sache, die dich heute traurig macht, weil Eberswalde ja irgendwann dann für dich wie so ein Zuhause wurde. Du hattest da deine Freunde, deine Familie und jetzt wirst du so behandelt, als wärst du fremd.
Ja. Unerwünscht.
Glaubt ihr, wir werden irgendwelche Leute sehen, die ihr noch von damals kennt?
Ja, das ist durchaus möglich. Aber wir werden nicht angesprochen.
Tatsächlich habe ich mich schon sehr oft gefragt, warum meine Mutter nie nach Eberswalde fährt, um alte Freundinnen zu besuchen. Jetzt bekomme ich die Antwort.
Vielleicht ist es auch, dass ich unbewusst so eine ablehnende Haltung annehme. Ich meine, ich bin dort aufgewachsen als Kind. Ne? Ich war, habe mit 17 deinen Vater kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet. Und dann wurde sofort von allen abgelehnt. Es war keine Akzeptanz mehr da.
Quasi die Freunde und Freundinnen, die ihr vorhattet, haben sich von euch dann auch distanziert?
Komplett. Komplett.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Verletzt, hilflos. Ja.
Die Beziehung zu meinem Vater hat das Leben meiner Mutter quasi auf den Kopf gestellt. Von allen Seiten hat man auf sie eingeredet, sich von ihm zu trennen.
Also ich kann mich erinnern, als ich mit Papa kennengelernt habe, als wir ein Paar wurden sozusagen, hat mein Vorarbeiter mich darauf angesprochen. Und gesagt, muss denn das sein? Ist doch ein hübsches junges Mädchen. Ne? So in die Richtung. Der geht doch irgendwann zurück und dann lässt er dich hier alleine. Also es wurde immer versucht, latent mir das auszureden. Vielleicht war ich da auch einfach als junges Mädchen unerfahren, auch ein bisschen stur. stolz. Sagen, du hast mir das nicht vorzuschreiben, das ist mein Leben.
In Eberswalde wollen mir meine Eltern zuerst die alten Wohnheime der VertragsarbeiterInnen zeigen. Also den Ort, wo mein Papa einquartiert wurde, als er in der DDR angekommen ist.
Hier hinter der Bushaltestelle kommt eine kleine Einfahrt.
Wir können sicherlich hier irgendwo am Rand parken.
Ja.
Lass mal aussteigen.
Wir klettern aus dem Auto und stehen auf einem betonierten Weg.
Ja, also hier ist so ein großes Stück Geschichte von Eberswalde. Also jetzt ist ja hier gar nichts mehr im Prinzip. Wald wurde alles flach gewalzt. Sie sind ja noch dabei. Ich weiß nicht, was hier mal entstehen soll. Alles umzäunt. Ich vermute mal, dass hier irgendwas gebaut werden soll.
Hinter einem Bauzaun erstreckt sich eine große freie Fläche. Da stehen noch ein paar Bagger rum. Dort, wo früher die Wohnheime standen, sind jetzt nur noch Umrisse im Sand zu erkennen. Alles wurde abgerissen.
Okay, und hier standen früher ein Wohnheim, drei.
Das war ein Querbau, der stand so, ganz hinten.
Drei Plattenbauten, jeweils 5 Stockwerke hoch und jeder Bau eine andere Farbe. Im Roten haben die ArbeiterInnen aus Mosambik und Vietnam gewohnt. Im Gelben und im Blauen die aus Polen und Angola. Und direkt gegenüber gab es eine Disco, das Las Vegas. Jetzt ist da aber auch nur noch Gebüsch.
Also wie fühlt sich das an, zu sehen, dass einfach alles weg ist von der Geschichte?
Ja, das heißt, dass die Geschichte gar nicht mehr existiert. Ist ja ausgelöscht.
Mein Papa hatte alles andere als eine behütete Kindheit. Mit 11 Jahren wurde er Kindersoldat. Er musste im Bürgerkrieg kämpfen und ist später Hubschrauberkampfpilot geworden. Mit Mitte 20 haben er und andere Soldaten dann die Chance bekommen, dem Kriegsalltag zu entfliehen. Und zwar in der DDR. Dort würden sie studieren können, um später das erlernte Wissen zum Wohle Angolas einzusetzen. So zumindest das Versprechen. Mein Vater hat sich beworben und wurde genommen.
Also es war ja von vornherein klar, dass sie alle im Schlachthof arbeiten werden.
War das so klar? Ihr dachtet doch, ihr studiert.
Nee, für die DDR war das schon klar, wo sie die Leute hinstecken. Ne?
Statt wie versprochen an der Uni ist mein Papa bei Eberswaldes damals größtem Arbeitgeber gelandet. Dem Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde, kurz SVKE. Für ihn und viele andere war das ein Schock. Im Nachhinein ziemlich zynisch. Eberswalde hatte zum damaligen Zeitpunkt nämlich gar keine Hochschule, was er und seine Kollegen natürlich nicht wissen konnten. Mein Papa erzählt, dass einige der anderen Angolaner sofort zurückkehren wollten. Aber selbst das war einfacher gesagt als getan. Die Pässe der VertragsarbeiterInnen waren nämlich bei der Einreise von der angolanischen Botschaft einbehalten worden. Und die hatte natürlich keinerlei Interesse daran, den mit der DDR geschmiedeten Deal wieder platzen zu lassen. Und deshalb blieb für die meisten nur eins, Augen zu und durch.
Hendrik hier. Zeit für etwas Kontext zum Thema Vertragsarbeit in der DDR. Die DDR hat Arbeitskräfte gebraucht. Nicht zuletzt deshalb, weil im Laufe der Jahre so viele Menschen im arbeitsfähigen Alter das Land Richtung Westen verlassen haben. Ab den 60er Jahren wurden deshalb Arbeitskräfte aus den sogenannten sozialistischen Bruderländern angeworben. Teilweise aus Polen und Ungarn, aber vor allem aus Vietnam, Algerien, Kuba, Mosambik und eben Angola. Alles Länder, in denen, wie in der DDR, kommunistische und sozialistische Parteien an der Macht waren. Den Interessierten hat man häufig versprochen, dass sie in der DDR ein Handwerk erlernen oder sogar studieren können, um dann nach Ablauf der Vertragszeit, in der Regel maximal 5 Jahre, gut ausgebildet zurückzukehren und den Sozialismus in ihren Ländern voranzubringen. Für die meisten VertragsarbeiterInnen sah die Realität dann aber ganz anders aus. Statt Studium erwartete die überwiegende Mehrheit eine Arbeit im Schichtdienst, am Fließband und im Bergbau. Harte, monotone körperliche Arbeit. Auch von ihrem Lohn bekamen die Arbeitskräfte nur einen geringen Teil zu Gesicht. Offiziell hieß es, der Rest würde sie erwarten, wenn sie wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren. Inoffiziell wurde dieses Geld aber zum Beispiel verwendet, um Schulden des Heimatlandes gegenüber der DDR abzubezahlen. Viele Menschen warten bis heute auf ihren Lohn. Dass die VertragsarbeiterInnen fester Teil der DDR-Gesellschaft wurden, am sozialen Leben teilnahmen, Freundschaften schlossen, Liebesbeziehungen hatten, war nicht vorgesehen, war unerwünscht. So hat man zum Beispiel auch schwangere VertragsarbeiterInnen vor die Wahl gestellt. Schwangerschaftsabbruch oder Ausreise. Auf der internationalen Bühne hat sich die DDR stets antikolonialistisch engagiert und inszeniert, hat zum Beispiel linke Befreiungsgruppen in Afrika und schwarze BürgerrechtlerInnen in den USA unterstützt. Der Umgang mit Nichtweißen im eigenen Land war allerdings durchzogen von Rassismus.
Wir sind ja alle zu einer Zeit hergekommen, in der Bürgerkrieg herrschte in Angola. Und viele waren ja auch traumatisiert. Und die kamen dann her, hier war Frieden. Und die ersten Wochen, Monate haben sie das einfach auch genossen, frei zu sein, sich frei bewegen zu können, ohne irgendwo Angst zu haben, verhaftet zu werden oder erschossen zu werden. Ne?
Das heißt, du hast hier so ein bisschen dann auch, als du dann hier angekommen bist, erster Tag, war alles aufregend, aber ihr habt dann auch so ein bisschen so das nachgeholt, was in eurer Jugend gefehlt habt.
Ja, weil richtig Jungheit oder Kinderheit, so wie ihr hier in Deutschland geboren oder gewachsen, bei uns gab es gar nicht.
Eine richtige Kindheit und Jugend, so wie ich, das hatte mein Papa nicht. Das Studium, wegen dem er eigentlich gekommen war, ist ihm verwehrt geblieben. Und zurück nach Angola hätte er auch nicht so einfach gekonnt. Also haben er und seine Freunde das Beste aus der Situation im Wohnheim gemacht. Und wenn ich meine Eltern dabei so anschaue, wie sie davon erzählen, dann scheint es doch eine ganz gute Zeit gewesen zu sein.
Also am Wochenende war im Wohnheim immer was los.
Ja, von also Kollegen noch was. Wir haben immer hier in der, im Keller gefeiert und wir haben damals hier die deutsche
Club
Arbeitskollegin eingeladen. Also war immer voll hier mit den Trabi, Fahrrädern. Also kommt ja so zum Feiern.
Genau, was lief da für Musik?
Afrikanische Musik halt.
Ich habe zu Hause mal ein bisschen im Keller rumgewühlt und bin dabei auf eine alte Kassette von 1989 gestoßen. Richtiger VHS-Heimvideostyle, aufgenommen im Wohnheim der angolanischen Vertragsarbeiter.
Janu, Januário, o homem muito amigo do Bob Marley, o homem que prefere morrer com Bob Marley.
In der Bildmitte tanzt mein Papa und sein Freund James. Ein anderer Freund meines Vaters kommentiert die Szene auf Portugiesisch. Und im Hintergrund sitzt meine Mama mit langen blonden Locken und einem Kippchen in der Hand.
Es kam ja auch Mosambikaner zu Besuch aus dem Nachbarwohnheim und so. Also war das sehr gemischt.
Und Mosambik war ja auch portugiesischsprachig, ja, wie Angola.
Ja. Und es wurde natürlich, ja, zu der Zeit moderne Popmusik gespielt. Modern Talking und so, Michael Jackson und so.
Menschen aus Angola, Mosambik und der DDR kommen zusammen, um gemeinsam zu tanzen und zu feiern. Und mein Papa erzählt, dass seine DDR-KollegInnen aus dem Betrieb auch ziemlich offen für angolanische und mosambikanische Speisen waren. Also alles scheinbar ziemlich harmonisch.
Die Zeit, ich habe gar nicht mitgekriegt, ich habe gar nicht gemerkt, dass es gibt Rassismus oder wie, weil die deutschen Kollegen sind gekommen, wir haben alles auf Arme gefeiert und, ja, und nach der Wende sind die dieselben Leute, sind sie umgedreht, das ist top.
Naja, auch in der DDR schon. Sie sind natürlich feiern gekommen, waren mit euch befreundet. Man durfte halt eine gewisse Grenze nicht überschreiten.
Ja.
Und diese Grenze war dann halt, wenn sie sich deutsche Partnerinnen gesucht haben oder Partner.
Mein Papa hat diese Grenze überschritten und sich irgendwann eine deutsche Partnerin gesucht. Zum Glück, denn sonst gäbe es mich halt nicht. An dieser Stelle großes Shoutout an die Singebörse Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde. Denn als mein Vater 1987 dort angefangen hat, war eine der über 3000 anderen Mitarbeitenden meine Mama.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Im Betrieb selber. Das war dann so Liebäugeln in der Kantine, dann mal so gucken, ach, der sieht ja nett aus. Und ja, so fing das eigentlich an. Ich war halt in einer Konserve, wo halt Hackfleisch in Konserven gemacht wird. Diese kleinen Klößchen in Kräutersoße habe ich geliebt. Würstchen, sowas alles.
Wurst waren aus der Dose, mir wird ganz anders. Da soll mir noch mal einer sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Naja, wie dem auch sei. Meine Mom war also in der Konservenabteilung und mein Papa...
Und Papa war halt in der Blechpackung. Das war recht dicht beieinander und dadurch haben sie die gleiche Kantine benutzt. Und dadurch haben wir uns halt oft gesehen auch.
Da habt ihr euch das erst mal kennengelernt? So.
Sozusagen, ja, so halt ja, flirten sozusagen.
immer ein bisschen unangenehm, sich die eigenen Eltern beim Flirten vorzustellen. Ich meine, ich habe meine Eltern sich noch nicht einmal küssen gesehen. Deswegen erzähle ich euch zum Überspielen hier mal eine ganz eigene Anekdote. Also, wie wir eben gehört haben, die beiden tote Täubchen haben sich im Eberswalder SVKE kennengelernt. Das gibt's heute immer noch, heißt nur anders, und zwar Eberswalder. Und zufälligerweise ist Eberswalder auch Sponsor meines Fußballvereins, dem 1. FC Union Berlin. Im Stadion gibt's also Eberswalder Wurst vom Grill. Und ich sag an deren Bude immer:
Tachchen, ich hätte ja einen so einen Steak und eine Wurst im Brötchen bitte. Übrigens, meine Eltern haben sich bei euch im Werk kennengelernt. Und ich bin auch in Eberswalder geboren. Wie sieht denn das aus mit einem kleinen Rabatt oder so?
Langer, das macht 6,50. Entweder zahlt's jetzt oder ziehst Leine.
So viel dazu. Kleiner Stadionexkurs. Zurück zum ersten Date meiner Eltern.
Da gab es dann damals den Hüttengasthof. Das war die einzige Diskothek, wo auch Ausländer hingingen. Polen, Russen, Angolaner, alles, was alle, jeder, auch Deutsche. Und das war so die einzige Diskothek, wo man sich dann treffen konnte. Und da haben wir uns dann getroffen und da sind wir dann das erste Mal so ins nähere Gespräch gekommen. Ja, wir arbeiten doch im gleichen Betrieb und naja, wie es halt so ist, ne?
Ja.
Und da haben wir uns dann das erste Mal so verabredet. Wir treffen uns wieder hier und so, ja. Das war das erste Mal eigentlich, dass wir so richtig Kontakt miteinander aufgenommen haben. Ich glaube, er wollte gar nicht so richtig. Ich kann mich erinnern, mit Hüttengasthof, und habe ihm gesagt, komm, wir tanzen. So. Also ich war da so ein bisschen, jetzt oder nie. Weil es war vorher auch immer, wir haben uns jeden Tag am Bus gesehen. Ich habe immer so geguckt, dachte ich, steck dann gleich im Bus ein, wie das halt so ist. Nur so ein bisschen romantisch auch.
Also warst du eher diejenige, die die Initiative ergriffen hat?
Ich glaube, wenn ich es an dem Abend nicht gemacht hätte, hätte es er es schon irgendwie gemacht.
Während meine Mama mir das alles erzählt, steht mein Papa einfach nur daneben und lächelt. Ich kenne diese Dynamik zwischen den beiden. Sie spricht aus, wofür mein Papa oft nicht die Worte findet. Das hat häufig einfach was mit der Sprachbarriere zu tun. Würde mich persönlich ja wahnsinnig machen, aber anscheinend funktioniert diese Dynamik zwischen den beiden ja seit mehr als 30 Jahren. So sind meine Eltern also zusammengekommen und dann ist meine Mutter schwanger geworden. Damit hat sie noch eine Grenze überschritten. Dass deutsche Frauen von Vertragsarbeitern Kinder bekommen, ist für viele ein absolutes Tabu gewesen. 1989 wurde meine Schwester Eileen geboren. Und 1989 ist noch was passiert. Die Mauer ist gefallen.
Mauerfall und die Welt steht Kopf, auch für die VertragsarbeiterInnen. Werden ihre Arbeitsverträge und ihr Aufenthaltsrecht auch im wiedervereinigten Deutschland gelten? Werden sie eine Perspektive in der Bundesrepublik bekommen? Wird man sie zurückschicken? Der rechtliche Status der VertragsarbeiterInnen blieb nach der Wiedervereinigung lange Zeit ungesichert. Auch in der Bundesrepublik war ihr Aufenthaltsstatus an den Arbeitsplatz geknüpft und häufig waren sie die Ersten, die von den Massenentlassungen der Nachwendezeit betroffen waren. Eine langfristige Bleibeperspektive gab es nicht. Stattdessen hat die BRD ihnen jeweils 3.000 D-Mark und einen kostenlosen Rückflug angeboten, wenn sie das Land verlassen. In manchen Fällen wurden VertragsarbeiterInnen auch massiv von ihren Betrieben zur Ausreise gedrängt. Und auch die versprochenen 3.000 Mark wurden nicht immer ausgezahlt. Von den über 90.000 VertragsarbeiterInnen, die zum Mauerfall noch in Ostdeutschland gelebt haben, haben bis Ende der 90er über 70.000 das Land verlassen, fast 80%. Die Verbliebenen haben jahrelang für eine langfristige Bleibeperspektive und eine Gleichstellung mit westdeutschen ausländischen ArbeitnehmerInnen gekämpft. Erst 1997 haben sie diese Rechte erhalten und damit die Aussicht auf einen unbefristeten Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik.
Zurück in Eberswalde. Wir sind ein Stück die Hauptstraße runtergefahren, weiter Richtung Innenstadt. Wir halten an einer Tafel, die an einem Stück Mauer befestigt ist.
Hier ist die Gedenktafel für Amadeo Antonio.
Hier wo der Bushaltestelle ist, da war der Hütte Gasthof.
Willst du mal vorlesen, was da drauf steht?
Amadeo Antonio, 1962 geboren in Quimbele, Angola. Und 1990 Eberswalder Opfer der rassistischen Gewalt.
Hier ist der Ort, an dem im November 1990 ein rechtsextremer Mob Amadeo Antonio zu Tode geprügelt hat. Genau zwischen dem Wohnheim und der Kneipe, wo meine Eltern zum ersten Mal miteinander getanzt haben.
Hat keiner mit gerechnet, dass es so eskalieren kann.
War das der erste gewalttätige Übergriff?
Ja.
Ja. Also es gab hin und wieder schon Schlägereien, das hat man aber immer eher so ein bisschen als Kneipenschlägerei abgetan. Ne? Aber dass sie so gewaltbereit waren und wirklich bereit waren, auch Menschen zu töten, damit haben wir nie gerechnet. Also das kam vollkommen überraschend.
Für meine Eltern war der Tod von Amadeo Antonio ein tiefer Einschnitt. Alltagsrassismus, Ablehnung, Anfeindungen, das alles hatten sie da schon durchgestanden. Aber seit dem 24. November 1990 war klar, ihr Leben und das ihrer einjährigen Tochter ist in Gefahr. Ein halbes Jahr nach dem Tod von Amadeo Antonio, meine Eltern leben inzwischen zusammen in einer Wohnung in der Altstadt. Kopfsteinpflaster, enge Straßen. Die Wohnung ist im ersten Stock eines Eckhauses, gleich neben einem Konsum, wo meine Mom regelmäßig einkaufen geht. Auf der anderen Straßenseite ist eine Kneipe, in der sich Neonazis zum Saufen treffen. Für eine junge schwarze Familie ist das sicherlich nicht die Traumnachbarschaft. Genau hier, in dieser Wohnung, passiert im Frühjahr 91 etwas, das meine Eltern bis heute nicht vergessen können. Eine Anmerkung dazu vorab: Wir können diese Geschichte nur aus den Erinnerungen meiner Eltern wiedergeben.
Es war dann mitten in der Nacht, ne? Da wurden wir wach, denn weil es bei uns an der Wohnungstür gepocht hat oben.
Neonazis sind bei meinen Eltern. Nicht unten auf der Straße, sondern im Treppenhaus. Genau vor der Wohnungstür. Meine Mutter sagt, sie brüllen rassistische Beleidigungen und wollen, dass mein Vater rauskommt.
Komm raus, wir wissen, du bist drin. Und es ging eine ganze Weile so, nach ein paar Minuten ist Papa dann aus Schlafzimmerfenster über den Hof die Regenrinne runter. Wir haben erst in OG gewohnt.
Ein Telefon haben meine Eltern nicht. Meine Mom bleibt also mit meiner einjährigen Schwester zurück. Mein Vater klettert an der Regenrinne das Haus runter und rennt los, um die Polizei zu holen.
Weil es war ungefähr 10 normale Gehminuten bis zum Hauptpolizeirevier. Ich war oben mit Eileen, Knie gezittert, Kind auf den Arm.
Nazis
in dem Moment,
Tür.
Ja. Und die standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühlte. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt. Ja, du stehst da mit einem kleinen Kind auf dem Arm. Bei mir kam dann vor lauter Angst Erbrechen. Und was für mich bis heute verwunderlich ist in dem Moment, Eileen hat keinen Pieps gesagt. Sie hat nicht geweint oder geschrien oder so, was man ja erwartet von Kleinkindern, wenn so ungewohnter Lärm ist. Sie war so leise.
Aber die wach?
Sie war wach, natürlich. Macht jetzt die Tür auf! Immer wieder dieses Gebrüll, ne? So, ich zitter, also total paralysiert, so auch vor Angst.
Ich frag mich, also wenn bei mir im Treppenhaus so laut rumgebrüllt wird, dann guck ich doch als Nachbar zumindest, was da los ist, oder?
Es hat keiner die Tür aufgemacht, es hat keiner reagiert. Und es war zu hören, es war jeder wach.
Ja.
Es kam keine Reaktion von keinem Nachbarn. Jeder hat sich in seiner Wohnung verbarrikadiert, kein Ton gesagt.
Vielleicht hatten die NachbarInnen auch einfach Angst. Vielleicht wollten sie nicht selbst ins Visier der Neonazis geraten. Vielleicht war es ihnen auch egal. Meine Mom erzählt, dass es 20 bis 30 Minuten dauert, bis die Polizei endlich kommt. Das ist eine verdammt lange Zeit, wenn bewaffnete Faschos vor deiner Wohnungstür stehen.
Die kamen dann hoch und ja, was ist denn nun? Dann hat man das erklärt. Na, die sind aber unten in der Wohnung drin.
Meine Mom erzählt, als die Polizei eintrifft, ist von den Neonazis nichts mehr zu sehen. Die hätten sich in einer Wohnung im Erdgeschoss versteckt. Und das, sagt sie, wollte sie eben auch der Polizei klar machen.
Naja, können wir jetzt aber nichts machen. Und die haben dann mal einmal kurz geklopft. Da macht keiner auf, scheint keiner da zu sein. Ich sage, aber sie sind da drin. Ja, aber wir können ja jetzt nichts machen. Ich sage, und nun? Naja, ist ja nichts passiert. Und dann wollten die wieder losfahren. Ich sage, sie lassen uns jetzt nicht hier. Ich bin hier mit einem kleinen Kind. Sag ich, kaum sind sie um die Ecke, kommen die wieder hoch. Die treten mir die Tür ein. Und die haben uns dann, na, was sollen wir denn jetzt machen? Wir können sie jetzt mitnehmen zum Revier in Schutzhaft nehmen. Ich sage, das geht nicht.
Meine Eltern bestehen darauf, dass die Polizei sie noch in der Nacht zu Bekannten in ein anderes Stadtviertel fährt. Meine Mutter hat seit dieser Nacht nie wieder einen Fuß in diese Wohnung gesetzt. Ich muss kurz durchatmen. Ich habe ja gewusst, dass meine Eltern in den 90ern extrem viel Mist erleben mussten. Dass es rassistische Anfeindungen gab und auch Übergriffe. Aber das meiste haben sie so weit wie möglich von meiner Schwester und mir ferngehalten. Als Kind habe ich so gut wie nichts davon mitbekommen. Sie haben einfach all ihre Sorgen und Ängste versteckt, damit wir so unbeschwert wie möglich aufwachsen konnten. Das hier ist das erste Mal, dass meine Eltern mir von vorne bis hinten erzählt haben, was an diesem Abend passiert ist, als Neonazis mit Baseballschlägern vor ihrer Wohnungstür standen und niemand, einfach niemand geholfen hat. Das hier ist auch das erste Mal, dass ich meine Eltern nicht als meine Eltern sehe, sondern plötzlich als ein junges, frisch verliebtes Paar in meinem Alter. Ich muss mir dabei gerade meine Mom mit meiner Schwester am Arm vorstellen. Vor der Wohnungstür stehen gewaltbereite Skinheads, die meinen Papa in ihre Hände kriegen wollen. Was wäre passiert, wenn sie die Tür eingetreten hätten? Was wäre passiert, wenn meine Eltern in all ihrer Panik die Tür geöffnet hätten? Hätte man sie und meine Schwester, so wie Amadeo Antonio, auch zu Tode geprügelt? Ich glaube, man kann nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe, kurz nachdem ich diese Story gehört habe.
Irgendwie ist so. Ist so. Irgendwie ist jetzt so. Aber keine Ahnung, ich höre das halt. Und ich weiß halt, da wart ihr ungefähr so alt wie ich jetzt. Oder vielleicht ein bisschen jünger. Und ich habe jetzt so eine Wut im Bauch.
Ein paar Tage sind meine Eltern und meine Schwester bei Bekannten untergekommen. Danach hat ihnen die Stadt eine Notwohnung zur Verfügung gestellt. Dort sind sie später auch fest eingezogen.
Und ich muss sagen, nach dem Vorfall habe ich diesen Teil der Stadt dort unten in August-Bebel-Straße jahrelang gemieden. Ich hatte Angst. Selbst als dann der komplette Umzug, als es dann hieß, wir wollen unsere Möbel aus der Wohnung rausholen, dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann da nicht helfen, ich kann es nicht. Also das waren so, ja, furchtbar.
Ich frage mich, warum sind meine Eltern nicht sofort weg von da, weg aus Eberswalde, weg aus dieser Hölle? Wenn man sowas erleben musste, muss es doch umso schwieriger gewesen sein, den Alltag in dieser Stadt zu meistern. Ich frage mich, was meinen Eltern in dieser Zeit Halt gegeben hat.
Ich will mal kurz das Mikro ausmachen. Weil wir ziehen jetzt eh im nächsten Ort. Ganz kurz vorne, ganz kurz.
Wir fahren weiter. Zu einem Ort in Eberswalde, mit dem meine Eltern mal ausnahmsweise nur schöne Erinnerungen verbinden. Das Palanka.
Ich glaube, hier rechts müssen wir jetzt rauf, ne, aufs Gelände. Weiß ich nicht. Nee,
nächste.
Nächste. So, ja, nun, wo das genau, das müsstest du jetzt. Also hier kann man quer durchfahren.
Wir fahren auf ein altes Industrieareal. Alte Verwaltungsgebäude, riesige Werkhallen aus Ziegelstein, dazwischen stillgelegte Schienen, die über das Gelände führen. Früher war hier die Eberswalder Rohrleitungsfabrik, bevor dann nach der Wende alles dicht gemacht wurde. Aber mittlerweile.
Wow, was ist denn hier jetzt los? Das sieht ja ganz anders aus als vorher.
Ja, ne? Ich war hier schon ewig nicht mehr.
In einem der alten Industriegebäude ist ein nettes Café. Drumherum Hochbeete. Und es gibt sogar eine Bodehalle. Also ist richtig was los hier. Und ich schwöre, manche hier laufen sogar barfuß rum.
Also ich weiß, früher war das ein ganz trauriges Industriegebiet. Und jetzt sieht es ja aus, als wäre halb Prenzlauer Berg hier niedergelassen. Wir können doch weiter links.
Ja, da ist die Palanka.
Da hinten links ist Palanka gewesen.
Wir parken vor einem langgestreckten, zweistöckigen Gebäude. Hier hinten ist es etwas ruhiger als vorne beim Café. In dem Gebäude, vor dem wir stehen, war früher das Palanka. Oder eben der Palanka e.V. Ein afrikanischer Kulturverein, wo sich die Familien der VertragsarbeiterInnen getroffen haben. Seltsam, wieder hier zu sein. Weil das letzte Mal, als ich hier stand, war vor über 20 Jahren. An diesen Ort habe ich viele Erinnerungen. Geburtstage, Weihnachten, Silvester. Wenn es was zum Feiern gab, waren wir mit der Familie eigentlich immer hier.
In den eigenen Wohnungen wollte man es halt einfach nicht mehr, weil man Angst hatte, dass irgendwas passiert oder so. Hier konnten die Afrikaner auch einfach mal laut sein, laut Musik machen. Und es war hier halt möglich, ohne dass irgendeine Nachbarschaft sich gestört fühlt.
Ja, Bonga, ja. Haben wir auch viel gehört. Wie ist diese andere? Miriam?
Maria Makeba.
Ja.
Die hat doch Pata Pata.
Oh Gott, ich liebe dieses Lied heute noch.
Ja, stimmt. Also wenn ich jetzt hier stehe, kann ich mir auf jeden Fall noch direkt so, habe ich das Lied wieder im Kopf.
Ja, genau.
Mir kommen immer mehr Erinnerungen hoch. An die Bar, wo ich als Kind unverantwortliche Mengen an Softdrinks bekommen habe. An die Tanzfläche, wo Musik lief. Bonga, Mira Makeba, die Fugees oder Bob Marley. Und an den Sofaraum, in dem die Kids vor lauter Müdigkeit eingepennt sind, während die Eltern noch weiter getanzt haben. Meine Mama hat an diesen Ort ihre schönsten Erinnerungen in Eberswalde.
Weil sonst hat man sich nie so, dass alle zusammen waren, mal getroffen, so ausgetauscht. Nachdem Eileen geboren wurde, war ich nicht viel draußen. Und das war hier der einzige Ort, wo ich halt auch andere Frauen, die auch schwarze Männer haben, getroffen habe, mit denen man Kontakt hatte. Das hatte ich ja sonst nicht, das hatte ich nur hier.
Das Palanca ist als Reaktion auf Amadeo Antonios Tod entstanden. Und auf die rassistischen Überfälle danach. Meine Eltern und viele andere Betroffene haben sich damals völlig ins Private zurückgezogen. Aber sie wollten sich mit dieser Situation nicht einfach abfinden. Eine Gruppe ehemaliger Vertragsarbeiter hat dann die Initiative ergriffen, einen afrikanischen Verein zu gründen. Als Rückzugsort, aber auch als Vermittler zwischen den verschiedenen Kulturen. Mein Papa war bei der Gründung dabei. Er hat hier Trommelkurse für Schulklassen gegeben.
Mit den Kindern zu erklären, weil manche Kinder, kleine Kinder in der Schule, wussten gar nicht, was heißt Afrikaner oder Schwarze. Du bist bei Kindern so gekommen. Die Kinder haben sie ein paar Fragen gestellt. Manchmal haben sie dich so gemacht und so.
Angefasst, und so, ja. Geguckt, ob die Farbe abgeht.
Ja, und du musst die kleinen Kinder erklären, wie. Also kommt die schwarze Haut und bla 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 bla.
Das Palanca war ein echter Begegnungsort. Hier haben sich Familien aus Afrika oder Osteuropa getroffen. Später auch immer mehr Geflüchtete. Aber auch einige in Eberswalde Geborene sind hierher gekommen. Und auch Punks. Deren Hunde sind immer vorm Palanca frei rumgerannt. Da hatte ich noch richtig Schiss vor denen. Mein Papa ist mit den Punks sogar auf Konzerte gegangen, obwohl er mit der Musik jetzt nicht so viel anfangen konnte.
Naja, also jeder spielt auf seine Musik. Naja, Arm und Arm, habe ich auch getanzt, egal wie. Da kommen wir in Kontakt mit den Punkern, da kommt die Freundschaft.
Meine Eltern wussten, dass die Punks auf ihrer Seite waren. Man hat sich ausgetauscht, Tipps gegeben, Freundschaften gepflegt. Aber super eng war der Kontakt trotzdem nicht. Man saß irgendwie im selben Boot, aber hat doch größtenteils in Parallelwelten gelebt. Meine Eltern wollten damals ja im Grunde eigentlich nur das Gegenteil von dem, was die Punks wollten. Ein normales, bürgerliches Familienleben. Ohne Angst vor rechter Gewalt, ohne Rassismus. Aber das war in Eberswalde in den 90er Jahren nicht möglich. Und daran konnten auch ein paar Punks nichts ändern. Heute gibt es das Palanca zwar immer noch, aber der Verein ist jetzt an einer anderen Stelle auf dem Industriegelände. Im Frühjahr 2000 haben Neonazis das Gebäude, vor dem wir jetzt stehen, in Brand gesteckt. Alles, was sich mein Vater und seine angolanischen Freunde über all die Jahre aufgebaut haben, liegt in Schutt und Asche. Ich kann mich da auch noch ganz genau dran erinnern. Das war der erste Moment, in dem ich als kleines Kind selbst gemerkt habe, dass wir nicht sicher sind.
Wie ist es jetzt für euch, hier zu sein?
Eigentlich schade, traurig, dass es das nicht mehr so in der Form gibt, wie es damals war. Weil das war so der einzige Ort, wo man gesagt hat, man hat sich wohlgefühlt. Ne? Gleichgesinnte hatte man um sich.
Irgendwelche Emotionen, Papa?
Traurig.
Verstehe ich gut. Ich werde ja schon krass nostalgisch. Wie doll muss das dann erst für meine Eltern sein? Vor allem mein Papa scheint echt nach Worten zu suchen.
Vermisst du die Zeit so ein bisschen?
Ich glaube manchmal ein bisschen schon. Es waren ja auch viele Leute hier, die teilweise heute gar nicht mehr leben. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Oder Freunde oder Bekannte, mit denen man gar keinen Kontakt mehr hat, weil die sich dann alle irgendwie in Deutschland verteilt haben oder zurückgegangen sind in ihre Heimat.
Wollen wir gemeinsam das Foto davor machen?
War nicht das der Haupteingang?
Was? Nee, war hier.
War hier der Haupteingang? Okay.
Sag mal.
Erstmal sagst du, wie ist das da vorne?
Das hat Papa gesagt, das ist da vorne.
Ja, das war das erste Gebäude. Ja,
in den ersten drei Folgen dieses Podcasts haben wir drei Geschichten gehört, die sich alle im selben Kontext von Mauerfall und Nachwendezeit abgespielt haben, aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben Christian kennengelernt, der auf der Suche nach Anschluss und Zugehörigkeit in seinem Plattenbauviertel zum Fascho wurde. Wir haben Silke kennengelernt, die in der Punk-Szene ihre Ersatzfamilie gefunden hat. Und wir haben Jana und Januario kennengelernt, für die die Frage, Fasche oder Punk, nichts damit zu tun hatte, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollten. Für sie ging es bei dieser Frage darum, wer Freund war und wer eine Gefahr. Alle drei Geschichten haben für uns neue Fragen aufgeworfen. Wie tief war Christian wirklich drin in der rechten Szene? Und wie ist er da wieder rausgekommen? Was genau hat Silke damit gemeint, dass die Nazis das ja auch zurückbekommen hätten? Und wie sieht sie das alles heute?
Was sagt es eigentlich über das gesellschaftliche Klima dieser Zeit? Dass nicht mal die Polizei richtig eingeschritten ist, als Neonazis Amadeo Antonio zu Tode geprügelt haben und meine Eltern zu Hause terrorisiert haben? Und warum haben überhaupt Neonazis vor der Wohnungstür meiner Eltern gestanden und wollten unbedingt meinen Papa? Dazu gibt es nämlich eine Vorgeschichte.
Antworten auf all diese Fragen und mehr gibt es in den verbleibenden zwei Folgen dieses Podcasts.
Wir hören uns.
Und da habe ich mich drei da getroffen. Einer hatte mich hier fesseln und
am Handgelenk
hier. Und beide.
Also die haben sich festgehalten an beiden Handgelenken.
Die haben mich also richtig zu schlagen. Und der andere kam die mit dem Messer. Das war der Punkt.
Das war für mich so das A und O, dass man sich keine Sorgen in die Zukunft machen muss. Ne? Und das war vom ersten Tunnelblick her, war es für mich halt die NPD, weil die halt auch die Jugendlichen angesprochen hat. Und hat die da für sich gewinnen können, was in meinem Fall ja auch geklappt hat.
Wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
Das war Springerstiefel, Fasche oder Punk. Episode 3, Augen zu und durch. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die nächste Episode erscheint nächsten Dienstag. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle 5 Folgen am Stück hören will, kann das aber auch schon tun, und zwar in der ARD-Audiothek. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar. Springerstiefel, Fasche oder Punk ist ein Podcast vom MDR und ACB Stories. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter, Don Pablo Mulemba. Producer, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development, Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Dina Rothenberg, Jan-Philipp Wilhelm, Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign, Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport, Aida Amini, Hakan Halatsch, Helena Schmidt, Carlos Steurer, Lisa Tutlis, Marc Übel und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Moise Jumba. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Redaktion MDR, Olivia Gattermann und Roman Tvorg. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Katja Arnold. Übrigens, wenn ihr noch mehr Stories aus dem Osten hören wollt, dann empfehlen wir euch den True Crime Podcast Die Spur der Täter. In der neuesten Episode bekommt es ein Taxifahrer in Halle mit einem Schwerverbrecher zu tun, der vor der Polizei flüchtet. Der Fahrer erzählt im Podcast exklusiv, wie er den Mörder und Vergewaltiger auf seinem Beifahrersitz erlebt hat. Der Doppelmörder von Sennewitz gibt es bei Die Spur der Täter in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD